dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer atheistischen Bibelarbeit. Es geht um das Leitwort des Katholikentags 2024, Zukunft hat der Mensch des Friedens. Mein Name ist Matthias, das bedeutet Geschenk Gottes, und ich werde begleitet vom Ketzer Innenchor, Ramona, Christian und Jörn. Hallo zusammen.
Hallo. Hallo.
Ich hatte ja mal darauf hingewiesen, dass das Leitwort des Ökumenischen Kirchentags 2021 schaut hin, sich bei näherer Betrachtung der angegebenen Bibelstelle gar nicht als der erbauliche Aufruf zur Achtsamkeit entpuppte, als der es dargestellt wurde, sondern als die banale Aufforderung Jesu an die Jünger, nachzuschauen, wie viele Brote sie dabei hatten. Angesichts dieser absurden Armseligkeit dachten sich die Macher des Katholikentags offenbar, hold my Messwein. Hatte ich das Motto, schaut hin, damals noch als biblische Leichenfledderei bezeichnet, entpuppt sich das Leitwort des Katholikentags als doppelte Vergewaltigung des Bibeltextes. Das ist hier zwar nicht so einfach zu erkennen wie bei schaut hin, dafür erfahrt ihr aber Dinge, die christliche Theologen lieber verschweigen. Wir beginnen mit einem Ratschlag an die Macher des Katholikentags. Wenn ihr das Leitwort auswählt, solltet ihr einen Vers nehmen, der nicht in evangelischen Bibeln ganz anders übersetzt wird als in euren katholischen Bibeln. Denn als ich auf der Webseite der evangelischen Deutschen Bibelgesellschaft den entsprechenden Vers nachschaute, Psalm 37, Vers 37, stand dort nicht, Zukunft hat der Mensch des Friedens, sondern bleibe fromm und halte dich recht, denn einem solchen wird es zuletzt wohlgehen. Daraufhin forschte ich weiter und stellte fest, dass der hebräische Originaltext offenbar auf zwei unterschiedliche Weisen übersetzt werden kann. Der Sinn der einen, ich nenne sie die katholische Variante, ist: Achte auf den Lauteren und schau auf den Aufrechten, denn Zukunft hat der Mensch des Schaloms. Der Sinn der anderen, ich nenne sie die evangelische Variante, ist: Achte auf den Lauteren und schau auf den Aufrechten, denn die Zukunft dieses Menschen ist Schalom. Die beiden Varianten unterscheiden sich also in einem entscheidenden Punkt. Bei der katholischen Variante ist Schalom die Voraussetzung für das Versprechen. Man muss demzufolge ein Mensch des Friedens sein, um eine Zukunft zu haben. Bei der evangelischen Variante ist Schalom das, was versprochen wird. Dort muss man lauter und aufrecht sein, um in der Zukunft Schalom gewährt zu bekommen. Unterschied klar geworden?
Ja.
Nun kann ja nur eine der beiden Varianten gemeint sein. Folglich schaute ich mir den Psalm näher an. Meine Überlegung dabei war folgende. Beide Übersetzungen von Vers 37 fordern etwas und versprechen etwas. Bei der katholischen Variante werden Lauterkeit, Aufrichtigkeit und Friedlichkeit gefordert und es wird eine Zukunft versprochen. Bei der evangelischen Variante werden Lauterkeit und Aufrichtigkeit gefordert und es wird Schalom versprochen. Vielleicht ließe sich ja dem Rest des Psalms entnehmen, ob dort Schalom gefordert oder versprochen wird. Ist das klar geworden, die Überlegung?
Ja.
Ich schaute also nach, was in Psalm 37 gefordert und was versprochen wird. Zunächst zu den Forderungen. Wie in der Bibel üblich, wird natürlich vor allem gefordert, auf Gott zu vertrauen und fromm zu sein. In dieser Hinsicht habe ich 7 konkrete Forderungen ausgemacht. Vers 3, hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Vers 4, habe deine Lust am Herrn. Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Vers 7, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Vers 27, lass ab vom Bösen und tue Gutes. Vers 34, harre auf den Herrn und halte dich auf seinem Weg. Vers 37, bleibe fromm und halte dich recht. Ich sage die Verse immer dazu, weil es eben diese unterschiedlichen Übersetzungen gibt und wenn man die falsche hat, dann sieht man vielleicht gerade nicht, welcher Vers das war. Also, so weit, so gewöhnlich. Wie kommen aber die Leute vom Katholikentag jetzt darauf, der Psalm würde zu Friedlichkeit auffordern? Ich konnte 2 Stellen ausmachen. Vers 1, entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Fun Fact, im Anschluss entrüstet sich der Psalm über die Bösen und ereifert sich über Übeltäter. Verse 7 und 8, entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm, entrüste dich nicht, dass du nicht Unrecht tust. Es wird also nicht ausdrücklich gesagt, dass man friedlich sein soll, sondern es wird gesagt, dass man sich nicht über die Frevler ärgern soll. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Gemeint ist nämlich, dass man sich nicht über Gott ärgern soll, der das zulässt und daraufhin etwa vom Glauben abfällt oder gegen Gott rebelliert. So erklärt die Catholic Study Bible, Third Edition, meine deutsche Übersetzung. Psalm 37 ist eine Entgegnung auf das Problem des Bösen, das im Alten Testament oft als Frage ausgedrückt wird. Warum geht es den Frevlern gut und die Gerechten leiden? Und in der katholischen Studienausgabe des Alten Testaments heißt es zu diesem Psalm: Der erste Teil des Psalms fordert dazu auf, nicht die Lebensfigur des Hitzigen, vergleiche Sprüche, zu realisieren. Der in weisheitstheologischer Hinsicht Hitzige ist der, der sich über das Unrecht derart ereifert, dass er an der schöpfungsgegebenen Lebensordnung, Anmerkung, man könnte auch sagen an der Realität, so sehr Anstoß nimmt, dass der Schritt zur Revolte gegen Gott nicht mehr weit ist. Das Problem ist also nicht so sehr, dass es schlechten Menschen gut geht und guten Menschen schlecht, sondern dass Gottes Schöpfung als ungerecht empfunden wird, was natürlich Zweifel an Gott und am Glauben wecken könnte. Ist das soweit nachvollziehbar?
Mhm. Ja.
Wenn man das erkannt hat, dann wird auch klar, was mit den zuvor erwähnten Forderungen gemeint ist. Nicht speziell friedliches Verhalten, sondern das, was dort tatsächlich gefordert wird, dass man auf Gott vertraut, also nicht an ihm zweifelt und sein Gesetz hält, also nicht gegen ihn rebelliert. Deswegen habe ich die auch so ausführlich vorgelesen. Im Psalm kommt das dadurch zum Ausdruck, dass statt der Figur des Hitzigen, die wir eben kennengelernt haben, das Ideal des Stillen bzw. des Schweigers realisiert werden soll. So die Studienausgabe des Alten Testaments vom katholischen Bibelwerk. Es ist ja also wortwörtlich so, wie ich immer sage. Die Antwort der Bibel auf das Theodizee-Problem ist, halt's Maul. Der Schweiger soll darauf vertrauen, dass sich das Gute allem vordergründigen Augenschein zum Trotz durchsetzen wird. An dieser Stelle also schon mal ein Spoiler für alle Katholikentags-Junkies. In dem Psalm wird nicht zu Friedfertigkeit aufgerufen, sondern man soll nicht mit Gott hadern. Diese Erkenntnis wird uns nachher auch helfen, die richtige Übersetzung des Katholikentagsmottos zu finden. Die Erläuterungen der christlichen Theologen aus den Bibelkommentaren lassen aber nur einen Teil der Problematik erkennen, um die es in dem Psalm geht. Das ganze Ausmaß dieser Problematik erfahrt ihr hier beim Ketzer-Podcast.
Yay!
In der Catholic Study Bible wird das Problem ja so ausgedrückt. Warum geht es den Frevlern gut und die Gerechten leiden? Im Verständnis des Alten Testaments sind aber Gerechte und Frevler nicht Gute und Böse im heutigen Verständnis, sondern Gerechte sind Menschen, die das mosaische Gesetz befolgen, und Frevler sind solche, die das nicht tun. So heißt es in meiner Stuttgarter Erklärungsbibel: Als gerecht wird im Deutschen ein Mensch bezeichnet, der sich so verhält, wie es dem allgemeinen Rechtsempfinden entspricht. Gerecht im Sinne des Alten Testaments ist der Mensch, der sich nach dem Gesetz richtet, in dem Gott dem Volk seinen Willen kundgetan hat. Es ist der Mensch, der nach Gott fragt und ihm gehorcht. Gerecht meint also, dass man dem mosaischen Gesetz gerecht wird. Ja, das klingt heute nicht mehr so durch. Und als Frevler werden im Alten Testament solche Menschen bezeichnet, die die von Gott gegebene Rechtsordnung Israels nicht einhalten. So die Sacherklärung zu Psalm 37 auf der Website der Deutschen Bibelgesellschaft, die-bibel.de. Also nicht gut und böse im heutigen Sinn, sondern fromme und unfromme sozusagen. So, damit muss das Problem für fromme Juden noch viel schmerzlicher sein als für Nichtjuden. Nichtjuden können sich zwar darüber ärgern, dass die Welt ungerecht ist. Für viele fromme Juden stellt sich die Situation aber so dar, dass sie zusätzlich große Mühen und Entbehrungen auf sich nehmen, um gottgefällig zu leben. Gleichzeitig aber sehen müssen, dass es vielen Menschen, die weniger oder überhaupt keine Anstalten machen, sich an das jüdische Gesetz zu halten, Beispiel wir, besser geht als ihnen selbst. Aber es kommt noch schlimmer. Die Vorstellung im Alten Testament ist ja nicht, dass man zu Frieden, Gesundheit und Wohlstand kommt, weil man Verhaltensweisen praktiziert, die Frieden, Gesundheit und Wohlstand fördern, sondern dass man gottgefällig lebt und Gott einem oder dem Volk dann als Belohnung Frieden, Gesundheit und Wohlstand gewährt. Umgekehrt werden negative Dinge wie Unfrieden, Seuchen oder Hungersnöte als Strafe Gottes für nicht gottgefälliges Verhalten gedeutet. Diese Vorstellung führt natürlich dazu, dass man glauben muss, dass das Kollektivstrafen sind. Dass Jahwe also das ganze Volk in Sippenhaft für das vermeintliche Fehlverhalten Einzelner oder Einiger nimmt. So wie fundamentalistische Juden, Christen und Muslime auch heute noch glauben, Natur- oder sonstige Katastrophen seien Gottesstrafe für die Akzeptanz von Homosexualität oder unzüchtiger Kleidung. Soweit nachvollziehbar?
Mhm.
Ja.
Deshalb heißt es im Alten Testament ja auch wieder und wieder, du sollst das Böse ausrotten aus deiner Mitte. Nur, dass mit Böse nicht böse nach heutigem Verständnis gemeint ist, sondern zum Beispiel Homosexuelle, Hexen oder Leute, die einen anderen Gott als Jahwe verehren. So, Zwischenfazit. Das Ärgerpotenzial, um das sich der Psalm dreht, ist also gleich dreifach. Erstens, die Welt ist ungerecht. Zweitens, das Einhalten des jüdischen Gesetzes scheint sich nicht auszuzahlen. Und diejenigen, die das jüdische Gesetz nicht befolgen, verursachen dadurch womöglich Kollektivstrafen Gottes oder verzögern zumindest die Belohnung. Die Situation und der Ärger, um die es in Psalm 37 geht, sind also viel brisanter, als es einem heutigen Christen erscheint. Letztlich merkt man, wenn man den Psalm liest, dass es um Gottes ausbleibende Gerechtigkeit geht. Denn, so die Stuttgarter Erklärungsbibel, Gerechtigkeit bedeutet von Gott her seine Treue und Verlässlichkeit, die Einlösung seiner Zusagen, sein rettendes, heilschaffendes Eintreten für sein Volk und als dessen Folge die Gabe von Frieden, Wohlstand, Glück und Segen. Der Psalmtext macht unmissverständlich deutlich, dass das Versprechen von Frieden, Wohlstand, Glück und Segen noch nicht erfüllt wurde, aber herbeigesehnt wird. Soweit alle bei mir?
Ja.
Wie soll der zweifelnde Israelit nun bei der Stange gehalten werden? Wie immer in der Bibel. In ganz naher Zukunft soll sich die Verheißung doch erfüllen. Die Frommen werden belohnt und die Frevler vernichtet. Die versprochene Vernichtung der Frevler verfolgt zwei Zwecke. Zum einen Genugtuung für die Frommen, zum anderen Abschreckung für diejenigen, die angesichts der offensichtlichen Unstimmigkeiten und leeren Versprechungen des jüdischen Glaubens mit dem Gedanken spielen, sich von Jahwe abzuwenden oder seine Gesetze nicht zu befolgen. Um herauszufinden, welche der beiden Übersetzungen die richtige ist, habe ich mir angeschaut, was im Psalm konkret versprochen wird. Also vorher hatte ich ja geguckt, was gefordert wird, und jetzt gucke ich mir an, was versprochen wird. Das ist natürlich wie üblich die Vernichtung der Frevler und die Belohnung der Frommen. Da spare ich mir jetzt die Beispiele, das könnt ihr euch ja denken. Ein ganz konkretes Versprechen macht Psalm 37 aber immer wieder, in 7 von 40 Versen. Nämlich, dass die Frommen das Land erben und dort alle Zeit wohnen werden. Hier die Stellen. Vers 9. Denn die Bösen werden ausgerottet, die aber des Herrn harren, werden das Land erben. Verse 10 bis 11. Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da. Aber die Elenden werden das Land erben und ihre Freude haben an großem Frieden. Vers 18. Der Herr kennt die Tage der Frommen und ihr Erbe wird ewiglich bleiben. Vers 22. Denn die Gesegneten des Herrn erben das Land, aber die er verflucht, werden ausgerottet. Vers 27. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, so bleibst du wohnen immer da. Vers 29. Die Gerechten werden das Land ererben und darin wohnen alle Zeit.
Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen?
Ja, klar.
Dieses Landerben, also das ist doch im Alten Testament, ne? Also nach den Mosebüchern, ne, mit dem 4. Buch Moses ist ja die Landnahme dann abgeschlossen. Da haben sie doch das Land. Wieso sagen sie denn jetzt, sie haben es noch gar nicht? Ist doch komisch.
Vielleicht wird das gleich noch klar. Vielleicht wird das gleich noch klar, ja.
Okay, gut.
Die katholische Studienausgabe des Alten Testaments stellt dazu fest, der Schweiger bzw. der Stille ist ein Mensch, der mit langem Atem sich gelassen und vertrauensvoll darauf verlässt, dass die Bösen wie schnell wachsendes Gras vertrocknen, wenn die Sonne der Gerechtigkeit kommt und, aufgepasst, dass außerdem Jahwe selbst in seiner Treue den Armen das Land und seine guten Gaben als das ihnen verheißene Lebensglück geben wird. Also Jörn, es geht nicht nur um das Land, es geht auch um das Glück. Und daran mangelt es ja dem Psalmmenschen hier offenbar. Ich sag nochmal den vorigen Satz. Dass Jahwe selbst in seiner Treue den Armen das Land und seine guten Gaben als das ihnen verheißene Lebensglück geben wird. Der Psalmist hat also ganz offensichtlich die Verheißung des gelobten Landes vor Augen. Diese wird im Deuteronomium, dem 5. Buch Mose, ausführlich beschrieben. Natürlich handelt ein großer Teil des Textes davon, dass man Gottes Gesetz befolgen muss und wie schrecklich Jahwe das Volk strafen wird, falls das Gesetz nicht befolgt wird. Ich greife hier mal Stellen raus, die deutlich machen, was der Psalmist wohl vor Augen hatte. 5. Mose 6, Verse 10 bis 12. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast, und Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst. 5. Mose 7, Verse 12 bis 16. In der aktuellen Luther-Übersetzung überschrieben mit Verheißung des göttlichen Segens, Jörn. Und wenn ihr diese Gesetze hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat, und wird dich lieben und segnen und mehren, und er wird segnen die Frucht deines Leibes und den Ertrag deines Ackers, dein Getreide, Wein und Öl und das Jungvieh deiner Kühe und deiner Schafe in dem Lande, das er dir geben wird, wie er deinen Vätern geschworen hat. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Es wird niemand unter dir unfruchtbar sein, auch nicht eins deiner Tiere. Der Herr wird von dir nehmen alle Krankheit und wird dir keine von all den bösen Seuchen der Ägypter auflegen, die du kennst, sondern wird sie allen deinen Hassern auflegen. Du wirst alle Völker vertilgen, die der Herr, dein Gott, dir geben wird. Du sollst sie nicht schonen und ihren Göttern nicht dienen, denn das würde dir zum Fallstrick werden. Kleine Anmerkung: Im Geschäftsleben gibt es ja den Ratschlag Under Promise, Over Deliver. Jahwe scheint nach dem umgekehrten Prinzip zu verfahren. Man beachte aber auch den letzten Vers, Vers 16. Wenn man die Völker nicht vertilgt, sondern schont, dann wird einem das zum Fallstrick. So viel zur Friedlichkeit. Und noch ein letztes Beispiel, 5. Mose 8, Verse 12 bis 14. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. So, wenn man das vor Augen hat, dann erkennt man, dass es in dem Psalm nicht darum geht, dass Eigennutz, Gewalt und Ungerechtigkeit offenbar die Oberhand behalten, wie der Erfurter Bischof Neimeyer in der Pressemitteilung zum Leitwort meint. Denn das eigentliche Problem besteht ja darin, dass Gott seine Versprechungen nicht wahrgemacht hat und somit seinen Teil des Bundes nicht eingehalten hat. Und for the record, die Verheißung, um die es hier geht, nämlich die Eroberung des Landes und der Genozid an der Bevölkerung, trieft nur so von Eigennutz, Gewalt und Ungerechtigkeit, Bischof Neimeyer. Und weil es gar nicht um Ungerechtigkeit geht, verspricht der Psalm auch keine Welt ohne Ungerechtigkeit, sondern die Besitznahmen des gelobten Landes, in dem das Volk Israel dann alle Zeit wohnen und an der Fülle des Friedens seine Lust haben soll. Der Psalm richtet sich also nicht gegen Eigennutz, sondern an den Eigennutz des frommen Lesers. Und jetzt kommt's. Was Psalm 37 verspricht, ist genau das, was mit dem hebräischen Wort Shalom beschrieben wird. In den Psalmen geht, wenn von Shalom als Geschenk Gottes die Rede ist, die Bedeutung des Begriffs über politische Ruhevorstellungen hinaus. Sie kann impliziert sein, wird aber ergänzt um den Besitz des Landes und seiner Fruchtbarkeit, sowie um Gesundheit und Wohlergehen. So die Erklärung auf bibelwissenschaft.de, einer Website der Evangelischen Deutschen Bibelgesellschaft. Und in meiner katholischen Studienausgabe des Alten Testaments fand ich noch den Hinweis, dass Shalom in der Königszeit als Unterwerfung der anderen Völker unter Israels Herrschaft und das Königtum Jahwes gedacht wurde. Und das Beispiel dafür ist Psalm 46 angegeben. Das dürfte also auch hier in Psalm 37 so sein und die ständige Vernichtung der Gottlosen deutet ja durchaus darauf hin. Wie dem auch sei. Damit haben wir jetzt jedenfalls alle Informationen, die wir benötigen, um die richtige Übersetzung von Vers 37 zu bestimmen. Noch einmal zur Erinnerung, orientiert man sich am hebräischen Wortlaut, kommen zwei Varianten in Betracht. Zum einen die katholische Variante, achte auf den lauteren und schau auf den aufrechten, denn Zukunft hat der Mensch des Shaloms. Zum anderen die evangelische Variante, achte auf den lauteren und schau auf den aufrechten, denn die Zukunft dieses Menschen ist Shalom. Anders ausgedrückt, in der katholischen Variante ist Shalom quasi die Voraussetzung oder die Eintrittskarte für eine nicht näher bezeichnete Zukunft, außer dass es da keine Gottlosen mehr gibt. In der evangelischen Variante wird Shalom nicht gefordert, sondern versprochen. Wer lauter und aufrecht ist, also Jahwe vertraut und seine Gesetze befolgt, dem wird Shalom versprochen. Und bei dieser Variante kann Shalom tatsächlich im Sinne des gesamten Psalms in der umfassenden Bedeutung inklusive Besitz des gelobten Landes verstanden werden. Meines Erachtens spricht nichts für die katholische Variante und alles für die evangelische Variante. Erstens, der Psalm fordert nirgends ausdrücklich zu friedlichen Verhalten auf, sondern nur, sich nicht über die Ungerechtigkeit zu ärgern und ansonsten auf Gott zu vertrauen und sein Gesetz zu befolgen. Also genau das, was in Vers 37 mit lauter und aufrecht gemeint ist. Zweitens, die evangelische Übersetzung entspricht exakt der Botschaft des Psalms. Wer auf Gott vertraut und sein Gesetz befolgt, dem wird Shalom versprochen. Drittens, auch die Vertreter der katholischen Variante weisen gerne darauf hin, dass Shalom mehr bedeutet als nur Frieden. Dann ist es aber willkürlich, die Stelle gerade mit Mann des Friedens zu übersetzen. Denn die Bedeutung müsste dann ja etwa lauten, Zukunft hat der Mensch des ganzheitlichen Wohlstands oder Zukunft hat der Mensch der Fülle. Das ist aber offensichtlich nicht gemeint, weil dieser Zustand ja gerade noch nicht erreicht ist und erst für die Zukunft versprochen wird. Bei der Übersetzung des Katholikentags wird der Bibeltext also gleich zweimal vergewaltigt. Zum einen wird das gottgefällige Verhalten, von dem im Psalm die Rede ist, selektiv, willkürlich und ungerechtfertigt auf friedliches oder friedliebendes Verhalten verkürzt. Die eigentliche Aussage des Psalms, dass man sich nicht über die Ungerechtigkeit der Welt und die unerfüllten göttlichen Versprechungen ärgern oder gar vom Glauben abfallen oder gegen Jahwe rebellieren soll, wird dabei völlig ignoriert. Zum anderen wird in Vers 37 auch Shalom auf Frieden verkürzt. Ohne diese Verkürzung auf Frieden wäre die katholische Variante gar nicht möglich. Erst diese zweifache Vergewaltigung des Bibeltextes ermöglicht es also dem Katholikentag, den Eindruck zu vermitteln, in dem Vers oder dem Psalm werde speziell Frieden gefordert. Tatsächlich wird das Gleiche gefordert wie überall im Alten Testament, Gottvertrauen und das Befolgen des mosaischen Gesetzes, auch wenn die Erfüllung der Versprechungen mal wieder auf sich warten lässt. So, ich hoffe, es ist etwas klarer geworden. Und wenn wir uns jetzt auf die Bedeutung von Shalom beschränken, dann brauchen wir, glaube ich, auch mit der Landnahme nicht so ins Detail zu gehen, Jan.
Nein, überhaupt nicht.
Da ich den Eindruck hatte, dass beide Übersetzungen etwa gleich oft vorkommen, also ich habe mir verschiedene Bibelübersetzungen angeguckt und dann sah mir das so halbe aus, nehme ich an, dass die hebräische Formulierung in Vers 37 für sich allein genommen auf beide Arten übersetzt werden kann. Es gibt ja manchmal so Ausdrücke, die können gerade im Hebräischen, die können das bedeuten und noch was anderes. Aber dann muss man sich ja fragen, welche Übersetzung ist gemeint? Und ich denke, ich habe gezeigt, es kann nur die evangelische Variante gemeint sein. Das Leitwort des Kirchentages ist falsch übersetzt. Gottgefälligen Menschen wird Shalom versprochen und nicht friedliebenden Menschen eine Zukunft.
Interessant.
So, nach dieser Erkenntnis hatte ich kurz überlegt. Wenn man schon falsch übersetzt und den Zusammenhang ignoriert, sollte man den Spruch lieber ohne Verweis auf die Bibel zum Leitwort machen. Man könnte ja einfach so sagen, wir stellen den Katholikentag unter das Motto Zukunft hat der Mensch des Friedens. Aber dann wurde mir klar, es geht bei solchen Bibelsprüchen ja gar nicht darum, für Frieden zu werben. Denn wer nach den Bildern aus der Ukraine und dem Nahen Osten nicht für Frieden ist, der wird sich sicher auch nicht durch einen Bibelvers überzeugen lassen. Sondern es geht bei solchen Bibelsprüchen darum, für die Bibel zu werben. Durch solche Zitate soll der Eindruck vermittelt werden, die Bibel hätte profunde Wahrheiten, Gutes, Richtiges und Relevantes zu vermitteln. Und da müsste es doch eigentlich zu denken geben, wenn die Experten von den Kirchen- und Katholikentagen dann nichts Besseres vorzuweisen haben, als aus dem Kontext gerissene Halbsätze, die zum Teil auch noch falsch übersetzt sind und eigentlich etwas ganz anderes meinten. So ein Fun Fact. Der Vers wurde auch deshalb gewählt, weil darin nicht von Gott die Rede ist. Da gibt es so offizielle Gedanken zu dem Leitbild und da heißt es, Zukunft hat der Mensch des Friedens, ist dabei in doppelter Weise anschlussfähig. Es handelt sich um ein biblisches Wort, ein Psalmwort, das der Tradition unseres Glaubens entnommen ist. Zugleich wird Gott im Leitwort nicht genannt, sodass man über dieses Leitwort auch mit AgnostikerInnen und Zweifelnden, mit Zivilgesellschaft und politisch Engagierten sehr gut ins Gespräch kommen kann.
Ja, super. Klasse Vortrag. Toll.
Danke, danke. So, jetzt will ich mal prüfen, wie gut ihr aufgepasst habt. Hefte raus, Klassenarbeit. Dazu zitiere ich Aussagen aus den offiziellen Gedanken zum Leitwort und ihr müsst sagen, warum die Öffentlichkeit dadurch verarscht wird. Frage 1, der Spruch im biblischen Kontext. Die Überschrift hier lautet in diesem Gedanken zum Leitwort Psalm 37, 37b im biblischen Kontext. Das ist jetzt mein Kommentar. Mit biblischem Kontext ist hier offenbar gemeint, dass statt dem Halbsatz der gesamte Vers betrachtet wird. Da steht nämlich, Zukunft hat der Mensch des Friedens. Stellt man diese Zusage in den Kontext des gesamten Verses 37, wird deutlich, dass sie begründet, warum das angesprochene Du auf den Lauteren achten und auf den Redlichen sehen soll. Denn Zukunft hat der Mensch des Friedens. Ist das eine korrekte Wiedergabe des Psalms? Was meint ihr?
Das kann ich jetzt so schnell in meinem Gehirn, wer, was, jetzt wie, das ist ja eine riesige Spaghetti-Sache. Kannst du die Frage einfacher stellen?
Also die sagen, dass jetzt im Kontext tatsächlich gemeint sei, Zukunft hat der Mensch des Friedens. Ja, und die Antwort war, dass ich ja gerade gezeigt hatte, dass das Blödsinn ist, dass die sich das da so raussuchen, wie sie es gerade brauchen. Und wenn man sich wirklich ernsthaft und intensiv mit dem Psalm beschäftigt und auch mal diese jüdische Gedankenwelt sich vor Augen führt, dann wird ja überhaupt nicht vom Mensch des Friedens die Rede, sondern dem Lauteren und Redlichen wird Frieden verheißen. Ne? Und das zeigt eben, die vergewaltigen den Text und dann kommen sie mit der tollen Botschaft, dass hier der Mensch des Friedens irgendwie bejubelt wird.
Darf man hier schon Einwände vorbringen oder sind wir noch in der Prüfung?
Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt erstmal die Prüfung. Okay?
Okay.
Und danach haben wir ja noch die Diskussion.
Okay.
So, die Bedeutung von Shalom. Da heißt es in diesen Gedanken, Frieden im hebräischen Shalom meint im biblischen Kontext weit mehr als die Abwesenheit von Krieg oder eine politisch befriedete Situation. Der Begriff Shalom bezeichnet vielmehr auch einen tiefen inneren Frieden, Unversehrtheit und Gesundheit. Es ist ein Zustand gemeint, der keine unerfüllten Sehnsüchte offen lässt und mit Glück einhergeht. Und Frage an euch, ist das ehrlich nach dem, was ich gerade ausgeführt habe?
Du hast ja in deiner Erklärbibel ausgeführt, da geht es auch um, dass Land versprochen wird, Besitz und Unterwerfung der Feinde bis hin zur Vernichtung. Und das mag vielleicht für manche Wirrköpfe einen tieferen inneren Frieden zur Folge haben, aber ist ja nicht das, was die diesen Spruch heute hören, damit verbinden. Also würde ich sagen, es wird damit gespielt, mit dem, was wir heute davon verstehen, aber die Bibel versteht darunter was anderes. Also die Antwort ist nein, es ist nicht ehrlich.
Sehr gut, Jörn. Setzen. mein Kommentar war, keine unerfüllten Sehnsüchte, so kann man den Besitz des gelobten Landes natürlich auch umschreiben. Wenn man will, dass die Leute nicht wissen, was in dem Psalm mit Shalom gemeint ist. Aber wir sprechen hier ja auch von derselben Organisation, die bei Sexualstraftätern in der Personalakte notierte, hat Schwierigkeiten mit Nähe und Distanz. Ne, das ist ja diese gleiche Art, Dinge nicht zu sagen, aber auch nicht zu lügen. So, nächster Punkt. Zitat. Bezieht man die erste Hälfte des Verses mit ein, so wird deutlich, dass der Mensch des Friedens zugleich lauter und redlich ist. Die hebräischen Begriffe können auch mit gerade, aufrecht oder integer im Deutschen wiedergegeben werden. Es geht um eine innere Haltung, die von Offenheit und Aufrichtigkeit gekennzeichnet ist. Und etwas später heißt es, der Mensch des Friedens ist, so wird es in Psalm 37 beschrieben, aufrichtig und integer, geprägt von einer inneren Haltung der Offenheit und der Gradlinigkeit. So, jetzt die Frage an euch, fordert der Psalm tatsächlich Offenheit?
Er fordert ein stures Festhalten an das, was man halt da glauben soll. Ein Nichtwanken, obwohl die Realität dagegen spricht, dann ist man also auf jeden Fall nicht offen für die Realität.
Da sind wir bei Steinmeier. Der hatte doch dieses Bibelwort besprochen, wo man an den ganzen Scheiß glauben soll, obwohl man es nicht sehen kann.
Nicht zweifeln, was man nicht sieht und glauben, was man nicht hat oder irgendwie sowas. Ne?
Also wieder korrekt, Jörn. Meine Bonusfrage war, oder deutet Dr. Großmann nur die Begriffe lauter und redlich im heutigen Sinne? Und ich glaube, das ist das, was sie macht. Ne? Sie glaubt jetzt redlich oder gerecht, hatten wir ja vorhin gesagt, ne? Was sie jetzt eigentlich meint, man wird dem mosaischen Gesetz gerecht. Ne? Da scheint sie so die heutigen Begriffe reinzudenken, obwohl sie ja Theologin ist und irgendwie noch Geschäftsführerin des christlich-jüdischen Dialoges oder sowas. Ne? Also sie müsste sich eigentlich erst recht auskennen mit dem, was ich hier sage. Naja, so, nächster Punkt. Schwer verständlich, Zitat. Der auf das zitierte Leitwort folgende Vers 38 zeichnet das Gegenbild, also zu diesem Leitwort, und spricht von den Abtrünnigen, die vernichtet sind. Also die übersetzen das hier, die vernichtet sind, das kann man natürlich auch übersetzen, vernichtet werden, aber hier ist das opportuner, die sind schon vernichtet. Parallel zum Leitwort des Katholikentags ist dort formuliert, die Zukunft der Frevler ist ausgetilgt. Diese für uns heute schwer verständliche Gegenüberstellung von zwei Menschengruppen, von denen die eine als Frevler identifiziert und sehr negativ gekennzeichnet wird, findet sich in den biblischen Texten, die, wie Psalm 37, der Weisheitstradition zugeordnet werden, häufig und prägt Psalm 37 insgesamt. Hier meine Frage an euch. Ist das eine gute Formulierung? Diese Darstellung sei für uns heute schwer verständlich?
Also sie ist schwer verständlich, wenn man auf Biegen und Brechen festhalten will an diesen Glauben und an was da verkündet wird. Ansonsten ist es nicht schwer verständlich, also gerade mit der deutschen Vergangenheit. Letztlich ist es so, dass dieses Positive kann ja nur erreicht werden, wenn die Gegner vernichtet werden. Und das ist ja nicht unser heutiger Begriff von was Aufrechtem oder was Lauterem und so weiter, sondern man findet seinen eigenen Frieden und lasst die anderen ihr Ding machen, solange sie mich nicht behindern oder sonst was, ne, lass sie doch machen. Aber zu dieser Weisheit gelangt die Bibel ja nicht, sondern Ruhe kann es nur geben, wenn alle anderen schwer bestraft oder vernichtet werden. Und das ist für uns heute schwer verständlich. Ja.
Ich denke mal, wir hätten uns viel von diesen ganzen Bibelarbeit sparen können, indem wir einfach nur diesen Folgesatz genommen hätten. Denn das zeigt einfach, dass es eine Karikatur ist von einem guten Spruch. Ich meine, wir sind doch Frevler. Man muss es doch mal ganz klar sagen. Denn wir erfüllen alles das, was die im Alten Testament und im Neuen Testament über Frevler sagen. Wir leugnen die Existenz von Gott. Wir lästern ihn ohne Unterhalt.
Und wir halten sein Gebot nicht.
Halten seine Gebote nicht.
Wir sollten freitags ketzern.
Machen uns lustig über ihn und alles.
Sabbat, ja, wir ketzern jetzt am Sabbat.
Und unsere Zukunft ist ausgetilgt. Da brauchen wir doch gar nicht das lesen, was davor ist. Das Beste ist ja immer, wenn man den Spruch danach liest. Einfach weiterlesen.
Ja, der Tipp ist wirklich gut. Meine Überlegung war, hier wird ja gesagt, es sei für uns heute schwer verständlich, dass man dieses In-Group-Out-Group-Denkweise hat, so eine Schwarz-Weiß-Malerei. Wir sind die Guten und die anderen, sagen wir, die glauben jetzt nicht nur nicht an unseren Gott, sondern die sind auch durch und durch verkommen und böse, ne, und wollen den anderen nichts Gutes. Und da meine ich, dass das überhaupt nicht schwer verständlich ist. Also das sehen wir ja alle Nase lang, sagen wir jetzt vielleicht im weniger stark ausgeprägt, dass den anderen also jetzt wirklich nichts Gutes gelassen wird. Sagen wir mal in den USA, ne, mit Demokraten und Republikanern, aber man kann sich hier sicher vieles denken. Ich meine also nicht, dass es heute schwer verständlich ist, sondern was man hier sagen müsste, wenn man jetzt nicht vom Katholikentag wäre, das ist für uns heute völlig inakzeptabel. Ne? Also es ist nicht so, dass man das jetzt nicht nachvollziehen kann oder nicht weiß oder nicht versteht, warum das so ist. Aber es ist nicht akzeptabel. Aber das können sie sich natürlich wieder nicht aus dem Kreuz leiern, die Katholiken. Also aus meiner Sicht nicht schwer verständlich, sondern völlig inakzeptabel. Jörn?
Und was ebenfalls völlig inakzeptabel ist, ist das sture Festhalten an diesen Psalmen. Denn es wäre nicht schwer zu sagen, das ist so doof, das müssen wir auf jeden Fall verwerfen. Oder da müssen wir in roter Fettschrift noch was dahinter drucken, falls das Kinder lesen oder sowas. Ne? Denn was in diesem Zitat genannt wird als schwer verständlich, lässt sich ja auch übersetzen mit, es ist scheiße, aber wir halten dran fest. Ne? Er könnte ja sagen, okay, wir verwerfen es. Aber das tun sie ausdrücklich nicht. Und dadurch übernehmen sie auch Verantwortung für diesen Psalm, indem sie es nicht verwerfen. Und das finde ich wiederum schwer verständlich. Schande, Schande, Schande.
Okay.
Das heißt ja, okay, das war ein epochaler Ausbruch an Gefühl und Emotion am heiligen Samstag.
Ja, also da schlug diese ganze Erregung durch, die der Psalm dir abreden wollte. Nur, dass du dich über den Psalm aufgeregt hast und nicht über die Übeltäter, aber egal. So, Weg des Friedens. Zitat, dabei will der Psalm ein Text sein, der ermutigt. Ein glückendes und gelingendes Leben ist letztlich nur auf dem Weg des Friedens zu erreichen. Und meine Frage, ist das tatsächlich das, was der Psalm meint? Man soll den Weg des Friedens beschreiten?
Nein. Der Psalm geht eben darum, ein rechtschaffendes jüdisches Leben zu führen. Übrigens kein christliches, ne?
Ich glaube, da kommen wir noch zu.
Denn die Juden haben ein paar Paragraphen mehr als die Christen.
Ja, ne, also man muss es nochmal ausbuchstabieren, vielleicht in einem Satz. Es ist ja das mosaische Gesetz gemeint, ne, das hier empfohlen wird als Rezept für diese Lebensweise. Und das ist eine kriminelle Schrift, ganz einfach. Da geht es also um Mord und Totschlag gegen allen und jeden, selbst gegen wirklich gutmütige Leute, die eigentlich auch Gott verehren wollten, aber dann irgendwie die falschen Kräuter geopfert haben und so weiter. Und wo er dann, ja, war dann ein Riesenmassaker veranstaltet und dann beschweren sich die Eltern drüber und dann bringt er die auch noch um. Das ist einfach abartig. Also insofern, was immer da in diesem Psalm an edlen Worten steht, solange damit gemeint ist, oh, ihr sollt euch diesem wunderbaren Gesetz unterwerfen, kann das also kein friedliches Ergebnis haben. Also die Antwort ist nein.
Ich hatte mir dazu überlegt, wenn jetzt so ein Archäologe in 1000 Jahren so eine Trump-Rede ausgräbt, ne? Und er würde jetzt nur lesen, dass Trump sich über korrupte Richter und korrupte, was weiß ich, alles aufregt, dann könnte der ja jetzt glauben, Trump sei der Rechtschaffene, weil er sich so über die Korrupten aufregt. Aber dieses Verständnis, was damit korrupt gemeint ist, ist ja selbst völlig, völlig korrupt und absurd. Und das ist das Problem. Vorhin auch hatte ich eine Definition vorgelesen, da stand, im heutigen Rechtsverständnis meint gerecht, dass man dem heutigen Rechtsverständnis gerecht wird. Ne? Das gilt aber eigentlich auch für die Bibel. Das ist dann da nur gerecht, was nach dem damaligen Rechtsverständnis als gerecht galt. Und deswegen brauchte man das nicht weiter zu sagen. Und das war ja wirklich bis, sagen wir, Ende des Zweiten Weltkriegs war es so, man betrachtete sich selbst als die Guten und die anderen als die Bösen. Ne? Das ist ja eine sehr neue Entwicklung, dass man das mal anders sieht. So, aber wir machen weiter. Hier kommt jetzt das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Zitat. Als Christen und Christinnen dürfen wir uns dabei getragen wissen von der Zusage Gottes, der uns Zukunft schenken will. Und meine Frage an euch, wenn man den Psalm richtig versteht, was haben Christen dort zu erwarten? Einer von euch beiden hat es vorhin schon gesagt.
Nichts Gutes, denn Christen halten sich ja noch nicht mal an das Verbot, Schweinefleisch zu essen, was ja eines der größten Bad-Bass ist, was man sich für einen Juden vorstellen kann.
Ja, genau. Also aus der Sicht des Psalms wären Christen, wenn es sie damals schon gegeben hätte, einfach Frevler gewesen. Ne, also da waren sich die ersten Christen ja selber schon nicht so recht einig, wie viel von dem Gesetz man einhalten musste. Und das fand ich halt ganz lustig. Die sehen sich irgendwie aufgrund ihrer kruden Überlegung als Nachfolger da von dem Psalmisten und merken gar nicht, dass die sich da eigentlich quasi selber verwünschen. So, jetzt wieder sowas, was man halt als Kirchentagstheologe so macht. Mensch. Im Jiddischen meint das Wort Mensch, mit T geschrieben, mehr als eine Sammelbezeichnung für die menschliche Spezies. Ein wirklicher Mensch hat einen Charakter, der durch Rechtschaffenheit, Redlichkeit und Aufrichtigkeit geprägt ist. Ein Mensch handelt nicht gut, weil er schaut, was ihm das bringt, sondern weil er von Aufrichtigkeit geleitet ist. Er, sie, behandelt jede Person mit Respekt und urteilt nicht über andere. Dabei ist die Würde aller Menschen im Blick.
Alter.
Und wieder meine Frage, ja, ist das tatsächlich das, was der Psalm meint?
Kann ja gar nicht gemeint sein, weil er sagt, die Frevler werden ausgerottet. Also kann ja nicht die Würde aller Menschen im Blick haben. Ist ja völlig, kann ja jedes Kind sofort sehen.
Ja, aber auch, hier steht ja ausdrücklich, deswegen hatte ich das auch rausgesucht, ein Mensch handelt nicht gut, weil er schaut, was ihm das bringt. Das ist ja genau die Vorstellung von dieser Verheißung. Ne, die wollen jetzt endlich dieses Land und zwar nicht nur irgendwie so ein Brachland, sondern die wollen da auch in Saus und Braus leben, weil das schon den Vätern und Vorvorvorvätern verheißen wurde. Ne? Und jetzt soll er langsam mal mit der Erfüllung da um die Ecke kommen, der Gott. So, und jetzt das letzte, Kampf um Ressourcen. Zitat, der Kampf um die Ressourcen, heute schon vielfach Ursache von Kriegen und Konflikten, muss dazu führen, dass wir unser eigenes Konsumverhalten in Frage stellen. Okay, das mag sein, aber ist das tatsächlich das, was im Psalm gesagt wird?
Ich verstehe gar nicht den Zusammenhang. Unser eigenes Konsumverhalten, Christian?
Das steht auch explizit im Psalm drin. Also man muss den Psalm ja dann, so wie der jetzt interpretiert wird, explizit sehen. Und ich als Ziegen- und Schafhalter weiß jetzt, dass wenn ich die mosaischen Regeln wortwörtlich befolge, die Ziege und Schafen von den anderen krank werden und nicht von mir. Ja, das sind die Ressourcen, die ich habe. Denn wir sehen das ja immer so als Metaphern oder so. Die hatten ja Ziege und Schafen, so echte. Und die haben sich gefragt, oh, was passiert mit meinem Viehzeug? Und jetzt verspricht mir dieser Psalm, dass mein Viehzeug gesund bleibt und die anderen, weil sie die Regeln nicht befolgen werden, die werden die ganzen ägyptischen Krankheiten kriegen. Die ägyptische Baal- und Klauensäure hier wahrscheinlich und so weiter. Und gerade für unsere Landwirte ist das eine wichtige Botschaft. Viehwirtschaft ist ein bedeutender Faktor in Deutschland. Man muss die Bibel da wörtlich nehmen, also ressourcenmäßig.
Also ich glaube ja, dieses Zitat meint gar nicht den Psalm, sondern er sagt jetzt, okay, behaltet jetzt mal diesen Psalm im Hinterkopf, ne? Wir sollen alle friedlich sein und so weiter und so fort und dann kriegen wir eine schöne Zukunft. Und dann sagt er noch so als Nebenbemerkung, Frieden und so weiter, da müssen wir auch über unser Konsumverhalten nachdenken, weil der Kampf um Ressourcen, da haben wir auch schon einige Kriege mitgeführt oder Unfrieden in die Welt gebracht, ne? Aber in dem Psalm oder überhaupt in der Bibel kann es ja nicht drinstehen, weil das ist ja genau die Geschichte der Israeliten, dass sie anderen das Land und die Ressourcen klauen. Und du hast ja das genau wörtlich zitiert, ne? Brunnen, die ihr nicht ausgehauen habt, ne? Und wenn ihr das dann esst und das Fett läuft euch aus dem Mund raus, dann erinnert euch an den, der euch das überhaupt gegeben hat. Das war nämlich ich. Ne? Deswegen denke ich mir, dass derjenige, der hinter diesem Zitat steckt, oder diese Redaktion, dass die halt dann sagt, nochmal so, jetzt aus heutiger Sicht müssen wir auch unser Konsumverhalten in Frage stellen. Aber hat mit dem Psalm nichts zu tun. Also die Bibel sagt genau das Gegenteil.
Ja. Das war auch mein Gedanke. Jetzt mag es sein, das ist auch so ein Trick, glaube ich, von diesen Kirchentagstheologen, die sagen, ja, ja, wir haben dieses Leitwort und dann sagen sie, ja, dieses Leitwort, das ist ja inspirierend und visionär. Und die denken sich dann, ja, dieses Leitbild, wenn man das für sich nimmt, dann ist das so. Aber von dem Psalm denken wir jetzt besser nicht. Aber es ist doch trotzdem hier schon krass und da wird man ja darauf hinweisen dürfen, dass hier praktisch so getan wird, als würde dieser Psalm hier zu dem anregen, was die hier sagen, jetzt hier bitte keine Kriege um Ressourcen führen, wenn der Psalmist genau diese Verheißung vor Augen hatte. Und zweitens, wenn man jetzt solche Sachen ablehnt, müsste man ja als erstes diesen Psalm nicht mehr künstlich positiv darstellen. Nichts anderes wird ja hier gemacht. Der Psalm ist ja einfach schlecht, aber durch dieses Leitwort wird so getan, als hätte der da irgendwie so eine profunde Wahrheit. Aber egal, das bringt uns schon zur Diskussion. Da können wir das gleich noch aufnehmen. Meine ersten Diskussionspunkte lauten aber anders. Wir setzen nochmal direkt beim Psalm an der Basis an, unserer atheistischen Perspektive jetzt. Und der erste Punkt, da geht es um die Glaubwürdigkeit des Leitworts. Wie glaubwürdig ist ein Text, der schon vor über 2000 Jahren versprochen hat, Böse und Übeltäter würden bald wie Gras verdorren oder noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da. Ne? Und wir ketzern jetzt seit 2010, 15 Jahre. Und der dieses Versprechen als Antwort auf nicht erfüllte Versprechen gemacht hat. Wie glaubwürdig ist ein Psalm? Wie glaubwürdig ist ein Text, der den Juden schon vor über 2000 Jahren versprochen hat, sie würden bald in Frieden und Wohlstand im gelobten Land leben? Für immer. Wie glaubwürdig oder überhaupt ernst zu nehmen ist ein Text, der einerseits Ungerechtigkeit beklagt, andererseits aber sagt, Vers 25, ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Da beißt sich der Psalm irgendwie schon selber. Ne? Was meint ihr dazu?
Also das brauchst du uns nicht fragen. Du hast ja praktisch die Antworten in der Frage schon so, ja, so gut gegeben. Da können wir im Grunde nur mit dem Kopf nicken.
Ah, nicht nicken, wir sind ja im Podcast. Ihr müsst ja, Matthias, das war toll, sagen.
Sage ja, ja und nein, nein. Alles andere ist nicht vom Herrn.
Ich weiß, das sind völlig aufgeladene und rhetorische Fragen. Es geht aber eben darum, hier auch zügig zur Sache zu kommen. Das war ja auch jetzt meine nachrangige Frage. Und die nächste nachrangige Frage ist, der Text ist manipulativ. Ist der Text nicht, wie praktisch die komplette Bibel, manipulativ? Mir sind zum Beispiel folgende Punkte aufgefallen. Das eigentliche Problem, Zweifel an der Gerechtigkeit Gottes oder der Wahrheit der Verheißung, werden als Ärger über Frevler geframed. Das ist so wie, wenn man eigentlich fragen müsste, ist nicht der christliche Glaube Unsinn? Und dann gesagt wird, das ist Kritik an Gott, du ärgerst dich über Gott. Die Erfüllung der Versprechung soll ganz kurz bevorstehen. Gutgläubigen werden Belohnung versprochen, Zweiflern Strafen. Es finden sich sogar, wie bei unseriösen Webseiten, offensichtlich gefälschte Testimonials. Nämlich hier dieser Vers 25, ich bin jung gewesen, alt geworden, ich habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Oder Vers 35, ich sah einen Frevler, der pochte auf Gewalt und machte sich breit und grünte wie eine Zeder. Da man vorüberging, siehe, da war er dahin. Ich fragte nach ihm, doch ward er nirgends gefunden. Also, ich nehme diesen Psalm, wie die ganze Bibel, das wisst ihr ja, als Manipulationstext wahr. Das ist nicht nur einfach so ein Text, was sich mal einer ausgedacht hat und erst recht kein Zweifler, sondern das ist das, was ein fanatischer Apologet verfasst hat, um die Leute bei der Stange zu halten.
Ja, das ist auch Geschichtsklitterung. Die jetzigen Gläubigen heute, die wollen im Grunde nichts mehr mit dem zu tun haben, was da in der Bibel steht. Man muss es ihnen jetzt uminterpretieren. Die wollen ja auch zum Beispiel, ohne das Fass jetzt aufmachen zu wollen, die wollen ja nicht hören, welche Rolle die Kirche vor und während des Dritten Reichs gespielt hat, das muss man jetzt plötzlich alles irgendwie austauschen. Ne, das ist ein Rosttäuschertrick. Und ich möchte erinnern an das, was der Marc Niedermeyer von AWQ uns beigebracht hat, dass er sagt, da steckt eine Masche dahinter. Man nimmt irgendeinen Vers aus dem Zusammenhang, der irgendwie nobel klingt. Und dank dir, Matthias, wissen wir jetzt, ne, was dieser Vers eigentlich bedeutet. Wir lesen nur, ja, fromm, gerecht und so weiter. Das reicht uns dann schon. Ne? Aber eigentlich war was ganz anderes gemeint. Und dieses wird aus dem Zusammenhang gerissen und dann wird daraus ein massenkompatibler, allgemein zustimmungsfähiger Allgemeinplatz. Ja, Frieden und Gerechtigkeit gestrickt, ne, wo jeder sagt, ja, stimmt. Ne? Und das wird dann als eine wahnsinnig profunde Erkenntnis ausgegeben, das hast du ja auch schon gesagt. Ne? Und das reicht dann. Dann macht man einen Sack zu, ne? Das passt. Und das ist eben manipulativ. Also die Antwort ist ja.
Wenn man jetzt mal diese Testimonials nimmt, dann gibt es ja auch noch eine a posteriori Interpretation davon. Und das heißt, die Gottlosen und die Frevler werden ja alle gestraft. Jetzt könnte ich natürlich sagen, in Deutschland geht es den Leuten ja allen gut. Oder zum großen Teil. Vielen geht es gut hier in Deutschland. Gerade den Leuten, die viel Geld haben, geht es sehr gut. Das heißt aber umgedreht, da ja die Frevler bestraft werden und die Nichtgerechten, sind also diejenigen, denen es gut geht, quasi keine Frevler und Gerechte. Das heißt, wir können uns quasi jetzt zurücklehnen, also wir, denen es gut geht, und sagen, offensichtlich machen wir ja alles richtig. Das ist genau dieser calvinistische Standpunkt, den man sagt, okay, Gott bestraft ja alle Bösen, mir geht's gut, also bin ich der Gute. Und das ist natürlich auch etwas, was sehr gut vorkommt. Ah ja, die werden ja schon alle. Meine Mutter hat immer gesagt, die war jetzt keine Gläubige oder so, wenn irgendjemand scheiße ging, oder bestraft worden ist von der Polizei oder irgendwas anderes, der wird schon irgendwas gemacht haben. Ja, das ist nicht einfach so, dass der das Klavier auf den Kopf fällt, nur weil er Pech gehabt hat an der falschen Stelle. Der wird schon irgendwas gemacht haben, dass er das verdient hat. Und so kann man das nämlich auch interpretieren, dass man sagt, es ist, wie es ist. Gott bestraft die Richtigen. Der sortiert die schon richtig aus. Und wenn es mir gut geht, alles super, alles richtig gemacht.
Christian, weil du das ansprichst, will ich einen Punkt aufnehmen, den ich jetzt weggelassen habe. In diesen Gedanken zum Leitwort wird etwas gesagt, was ich auch woanders gelesen hatte. Also da fragt man sich wieder, wie armselig muss das sein, damit man als Theologe da mit diesem Argument überhaupt daherkommt. Wichtig ist, dass alle Aussagen über die Vernichtung und den Untergang des Frevlers im Psalm passiv formuliert sind. Es ist der Frevler selbst, der seine Zukunft verspielt und sich ins Verderben stürzt. Dies wird ganz deutlich in Vers 15. Ihr, der Frevler Schwert, das sie gegen den Menschen des Friedens richten, wird in ihr eigenes Herz dringen. Und dann habe ich natürlich geguckt, ja, ist das so? Und naja, also brauchen wir jetzt nicht weiter darauf einzugehen. Aber der Grund dafür, dass der Psalm jetzt nicht ausdrücklich sagt, Gott zerschmettert da die Ketzer oder die Gottlosen, dürfte natürlich sein, dass der Aufhänger für den Psalm gerade ist, dass man sich darüber ärgert, dass er das nicht tut. Aber im zweiten Schritt fiel mir dann ein, wie raffiniert das ist. Die sagen, das hatte ich jetzt hier weggekürzt, aber die sagen dann ja, Gott hilft aber dem Frommen. Also der Psalm sagt jetzt nicht ausdrücklich, Gott lässt da den Blitz auf den Frevler fahren, sondern der Frevler ist dann einfach plötzlich weg, ne? Oder seine Bögen zerbrechen oder was da gesagt wurde. Aber Gott hilft dem Frommen. So, und da ist es jetzt nämlich so, wenn du jetzt merkst, ja, aber Gott hilft mir ja gar nicht, dann hast du immer den Selbstzweifel, dass du vielleicht nicht fromm genug warst. Ne? Also das ist schlechter zu widerlegen. Genau nach dem, was du sagst oder was deine Oma da oder deine Mutter immer sagte, Christian. Ne? Und deswegen ist das eigentlich auch so ein fieser Manipulationstrick und nicht was, was man sich jetzt noch auf die Fahne schreiben müsste hier, das hab das passiv-aggressiv genannt. Ne? Also einen Vers, der sagt, also wen Gott verflucht, der wird dann vertilgt oder sowas. Ne? Und da hat man schon den Eindruck, dass Gott da eine entscheidende Rolle spielt. Aber wie gesagt, das ist mir eigentlich zu dumm. Aber dieser Mechanismus, Christian, dieser Manipulationsmechanismus, der findet sich hier im Psalm. So, also wir hatten die Glaubwürdigkeit. Und ja, mich erinnerte dieses, ja, aber bald kommt jetzt die Verheißung, aber wirklich, das erinnerte mich an so Scam-Opfer. Ich hatte mal gelesen, es gibt Leute, die werden dann im Internet von so jungen Frauen irgendwie kontaktiert und die glauben dann, die könnten jetzt Sex mit dieser Frau haben gegen ein geringes Entgelt. Und dann müssen die irgendwie, Jörn, iTunes-Karten oder sowas kaufen, weil die natürlich jetzt nicht überweisen sollen, das Geld. Und dann fahren die da hin und dann kommt immer zwischendurch nochmal eine Meldung, ja, jetzt ist aber noch die Gebühr fällig oder ich brauche hier ein Taxi, um da hinzukommen oder was weiß ich, mein Zuhälter oder mein Freund, der braucht da noch was. Also der wird natürlich ausgenommen, bis er nicht mehr bereit ist, was zu zahlen. Ne? Solange er zahlt, wird immer gesagt, ja gleich kannst du aber den Sex haben, jetzt musst du hier nur gerade noch mal was abdrücken. Ne? Da musste ich dran denken. Jetzt sehen die Leute schon, dass er, also den Vätern und Vorvätern, denen war das schon versprochen worden. Aber jetzt kommt es also wirklich bei. Das ist auch so wie bei diesen Leuten, die immer glauben, der Weltuntergang steht kurz bevor. Ne? Gut, kommen wir mal zur heutigen Zeit. Nach der Auffassung des Katholikentags soll das Leitwort ja bedeuten, dass man sich nicht über die Bösen erregen soll, Vers 1, und von Zorn und Grimm ablassen soll, weil das nur zu Bösem führe, Vers 8. Zur Erklärung wird auf die Verse 14 und 15 verwiesen, wo es heißt, die Frevler ziehen das Schwert und spannen ihren Bogen, denn sie fällen den Elenden und Armen und morden die Frommen. Aber ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihr Bogen wird zerbrechen. Das wird so gedeutet, also der Plan wird so gedeutet, dass böses Verhalten sich nicht lohnt und man sich dadurch letztlich nur selbst schadet. Das mag ja so sein. Nehmen wir mal an, das ist in dem Psalm so. Also Gott hat damit gar nichts zu tun, sondern man stellt sich quasi selbst da ein Bein oder gräbt sich selbst eine Grube. Ist das eine praxistaugliche Vorstellung? Nehmen wir den Ukraine-Krieg als Beispiel. Soll man sich nicht darüber aufregen, dass Russland die Ukraine angegriffen hat und stattdessen lieber schweigen? Würde sich Putin letztlich nur selbst schaden, wenn man ihn einfach gewähren lassen würde? Das ist ja der Ratschlag, den der Psalm hier gibt. Was meint ihr?
Ja, also weißt du, Matthias, der kann man es echt nicht recht machen. Wenn man jetzt die Frevler alle vernichtet, dann passt es dir nicht. Und wenn man schweigt, dann passt es dir auch nicht. Ne? Also da finde ich jetzt schon fast ein bisschen ungerecht.
Ja, Jon, das kommt aber daher, dass ich kein fanatisches Schwarz-Weiß-Bild habe, ne? Sondern mehr so ein differenzierter Typ bin. Das Problem ist ja gerade, dass ja hier nicht nur diese Leute so klischeehaft geschildert werden, sondern dass alles irgendwie immer so im Extrem ist. Ne? Und ich habe da, das war der Landesbischof, vermutlich da auch irgendwie aus dem Osten, Kramer hieß der in so einem Interview, der ist also auch Friedensbischof der EKD, der hält das für einen Abrüstungspalm und der findet das super, dass man also sich nicht da aufregen soll. Und diese Kriegslogik, das führt alles nur zu Bösen. Dem kann man natürlich zustimmen, aber ich meine, selbst wenn die Bibelstelle tatsächlich so gemeint wäre, wie der Katholikentag vorgibt, wäre sie immer noch peinlich, weil das in der Praxis nicht relevant ist. Ne? Der Interviewer hat dann nachgebohrt hier bei diesem Bischof und dann noch so einer Theologin und meinte, ja, hat die Ukraine nicht das Recht, sich zu verlieren? Und dann meinten die sofort, ja, ja, natürlich, natürlich. Ne? Also gedanklich, natürlich ist dieser Psalm scheiße und enthält überhaupt keinen praktischen Ratschlag.
Und er ist gelogen, weil nämlich es ist ja nicht so, dass sie plötzlich selber in ihr Schwert fallen, ne? Plötzlich fallen sie alle in ihr Schwert, sondern es impliziert ja, dass Gott dafür sorgt. Und wir wissen ja, dass Gott eben nicht eingreift. Und es sind ja die Christen, die uns dann immer blumige Erklärungen dafür liefern, ne? Freier Wille, gefallene Schöpfung und so weiter, warum er nicht eingreift. Aber dieser Vers sagt ja, die werden schon ihr gerechtes Schicksal erleiden. Ne? Oder wie meine Oma sagte, Lügen haben kurze Beine oder wie man da früher gesagt hat. Ne? Aber das ist ja gerade nicht so, ne? Dass Gott das dann wieder korrigieren wird, sondern wir müssen es korrigieren. Und so weiter und so fort. Ne?
Jörn, was du sagst, das ist mir dabei klar geworden. Also ich habe viel gelernt, als ich mich mit diesem Motto beschäftigt habe. Der Psalmist glaubt ja nicht, dass man dem Unrecht nichts entgegensetzen soll. Der verlässt sich nur darauf, Jörn, wie du schon gesagt hast, dass Gott dem was entgegensetzt. Und jetzt ist natürlich das Problem, wenn man so ein Weltbild hat und da ist gar kein Gott. Ne? Dieser eingebildete Freund oder Schutzherr, wie man damals gesagt hat, der ist nur imaginär, ne? Das führt natürlich ins Desaster. Und ich hatte mir überlegt, ob es dem Volk Israel, das er ja in der Bibel immer nur rumklagt, in den Psalmen vielleicht gerade deshalb so schlecht, weil die sich auf einen nicht existenten Schutzherrn verlassen haben. Aber gut, das ist natürlich wieder eine rhetorische Frage. Überlegung für die Hörerinnen und Hörer zu Hause, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, wer sind im Ukraine-Krieg die Gottlosen? So, und dann würde ich als letztes, das ist dann vielleicht auch so eine Art Schlusswort, was dient denn jetzt wirklich dem Frieden? Der Katholikentag beklagt ja die Gewalt im Nahen Osten. Jetzt muss man natürlich vorsichtig formulieren. Aber wird diese Gewalt nicht ganz erheblich durch Menschen mitbewirkt, die dem Psalm 37 und die größenwahnsinnigen Verheißungen tatsächlich glauben? Und durch Leute auf beiden Seiten, die zwar fest davon überzeugt sind, dass man die Gesetze des Gottes von Abraham, Isaak und Jakob befolgen muss, die aber leider unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was genau diese Gesetze sind. Die genau das Schwarz-Weiß-Weltbild aus diesem Psalm haben, wo die Angehörigen der eigenen Gruppe als gut gelten und die Angehörigen der anderen Gruppe den Tod verdienen. Müsste jemand, der wirklich an Frieden interessiert ist, nicht aufhören, solche Texte als heilig, tiefsinnig oder praxisrelevant darzustellen? Und ist der Katholikentag damit nicht Teil des Problems, statt Teil der Lösung?
Also der Katholikentag ist ja was anderes als jetzt dieser Psalm. Der Katholikentag kann ja durchaus noch gute Reden halten oder irgendwo ein Abschlussdokument irgendwie erzeugen und so weiter. Aber was soll drinstehen, was wir nicht eh schon wissen? Krieg ist scheiße, angreifen ist erst recht scheiße.
Ne? Ja, aber der Katholikentag wirbt auch für die Bibel. Und zwar nicht differenziert, dass er sagt, na gut, also da sind Sachen, also das ist ja echt totaler Blödsinn. Sondern da wird der größte Scheiß, wird noch umgedeutet in so einen erbaulichen Ratschlag.
Ja, also dieses Festhalten, dieses sture Festhalten an irgendwas, egal was, sei es jetzt die Bibel oder so, ist sicherlich ein Problem im Nahen Osten, auf allen Seiten. Ist natürlich jetzt schwer und überfordert natürlich jetzt auch uns die Zeit, die wir noch haben, das auseinander zu klamüsern, was ist jetzt da wirklich politisch und was ist religiös motiviert und so weiter und so fort. Und das ist ja ein riesiges Durcheinander. Aber ich bin schon der Meinung, dass dieses sture Festhalten an irgendwelchen Texten, die Bereitschaft mindert, einfach jetzt mal mit gutem Menschenverstand da irgendwie jetzt Frieden zu schaffen. Ich sage ja immer, ist natürlich sehr pauschal, wenn das religiöse Leute sind, dann werden die sich nicht einigen. Und wenn, dann nur zum Schein. Und es wird immer wieder Streit geben. Und insofern glaube ich, dass Religion per se, also das Festhalten an irgendwelchen Dogmen per se, dem Frieden oft entgegensteht. Und mir ist kein Fall bekannt, wo das zuverlässig anders wirken würde, sodass du weißt, diese Leute da in dem Land mit der Religion, da wirst du nie Streit kriegen. Ich erlebe das immer irgendwie anders. Also jedenfalls in unserem näheren Umfeld Christentum und arabische Welt und Judentum. Also ich will damit die asiatische Welt ausnehmen, weil ich mich da nicht auskenne und Indien und so weiter. Ja, Matthias.
Also ich wollte jetzt auch gar nicht diesen Nahostkonflikt weiter analysieren, sondern ich wollte nur den Punkt machen, das ist keine akademische Diskussion. Es gibt Leute, die solche Schwarz-Weiß-Bilder haben oder vorhin den Papst mit den Homosexuellen, ne, beispielsweise. So. Und der Nährboden wird meines Erachtens, also für den Fundamentalismus, wird meines Erachtens durch diesen Wischi-Waschi-Scheiß geliefert. Denn ich glaube, dass es leichter ist, einen Fundamentalisten zu nehmen, wenn die Gesellschaft so den Eindruck erweckt, ja, die Bibel, das ist alles ganz toll, ne, und ernst zu nehmen, dann musst du dem Fundamentalisten oder deinem Kandidaten quasi, da musst du dem nur noch zeigen, was wirklich in der Bibel drinsteht. Wenn die Gesellschaft sagen würde, hey, Religion, das ist doch alles dumm, dann meine ich, wäre es viel schwieriger, religiöse, da hatte ich neulich irgendwo gesagt, Fundamentalisten, ich meine natürlich religiöse Fundamentalisten, aber religiöse Fundamentalisten, meine ich, da wird durch dieses Wischiwaschi und gerade hier durch solche Manöver, dass selbst beim größten Scheiß noch so getan wird, als stünde da irgendwas Erbauliches drin. Meines Erachtens der Nährboden für den Fundamentalismus gelegt. Also zumindest führt es zu nichts Gutem.
Ja. Ich habe noch zwei Punkte. Das erste ist, Matthias hat sehr schön rausgearbeitet, dass eines der großen Probleme des Christentums schon von Anfang an ist, dass die mit dem Judentum so viel gemeinsam haben, wie die Indianer in den Bad Segebergern Karl-May-Festspielen mit den Sioux-Indianern. Das heißt, die haben eine grenzenlose Liebe für die Idee dafür, dass es Indianer sind und wie toll die Indianer sind. Aber leben oder glauben oder tun wie Indianer ist nun nicht ihr Ding. Aber sie rennen gerne mit Federn im Kopf umher. Und so kann man den Zusammenhang zwischen Christen und Juden verstehen. Die Idee, dass man so einen alten, tollen Text hat, der uralt ist und die Schöpfung erzählt und Regeln hat, die findet man ganz klasse. Aber damit leben, die Regeln befolgen, sich zu beschneiden, nee, lieber nicht. Ich denke mal, auch für den Islam ist das ein Problem, weil die hatten auch so eine sozusagen Beziehung zum Judentum. Aber das ist nicht unser Thema. Das andere Thema ist, was ist sozusagen unsere Haltung zum Katholikentag? Wir müssen sehen, dass mit 25% der Bevölkerung die Katholiken eine ernstzunehmende Minderheit sind in Deutschland, die bestimmte philosophische und religiöse Vorstellungen im Prinzip verfolgen würden, auch wenn sie sich nicht in ihre eigenen Riten halten. Insofern wäre es angemessen, dass wir unsere politischen Repräsentanten dorthin schicken, um mit dieser ernstzunehmenden Minderheit in ein Gespräch zu kommen und dafür sorgen, dass ihre gesellschaftlich schädlichen Übergriffe auf Kinder, ihre grundgesetzwidrigen Ansichten zu Sexualität und zur Gleichberechtigung von unseren politischen Repräsentanten geradegestellt werden. Leider erfüllt das momentan kein einziger politischer Vertreter der über 50% nicht kirchlich organisierten Deutschen auf dem Katholikentag. Und das ist das Hauptproblem. Es wäre schön gewesen, wenn einer da gewesen wäre, der ihn quasi die Leviten aus dem Psalm lesen würde. Was leider nicht geschehen ist, denn im Gegenteil, Steinmeier selbst fängt an, seine eigenen Privatglauben da hervorzukehren und so zu tun, als ob das die Meinung des deutschen Volkes ist, was es nicht ist. Daher meine staatstragende Resümee zum Katholikentag. Nächstes Mal schicken wir Matthias hin.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.